Heute zu Gast im Podcast ist Katharina, Founder von Fairling.
Ganz wichtig, ein authentischer, persönlicher Einstieg. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als zu merken, das ist hier gerade eine komplette Werbemail. Ich glaube, das funktioniert für viele Leute nicht. Was bei uns auch sehr gut funktioniert, ist eine Art Gespräch aufmachen. Also wirklich in ein Gespräch verwickeln, was nicht ist, wie geht's dir heute, sondern wirklich im Fachjargon gerade ein Thema aufgreifen, was gerade die Leute interessiert und einfach mal da fragen, setzt ihr eigentlich schon auf XYZ, spricht viel dafür, viel dagegen, und dann ganz kurz mal erzählen, was wir machen, aber wirklich in einem ganz, ganz kurzen Zweizeiler. Einmal kurz den Benefit aufzeigen, was unsere Mission ist. Und dabei ist ganz, ganz wichtig das Subject. Da machen wir auch viel AB-Testing. Also Subject ist, finde ich, immer so die Königsdisziplin. Wie kriege ich jetzt in diese kurze Zeile einmal die Aufmerksamkeit der Person plus erkläre, was wir tun.
Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode Digital Growth, produziert von uns Salespot.io. Und wie im Intro schon heute erwähnt, geht es heute um Fairling. Wer oder was ist Fairling überhaupt? Fairling ist eine neuartige Online-Messeplattform, die seit ihrem offiziellen Launch in 2017 aktuell rund 1000 inhabergeführte Läden in Hamburg, Berlin, Köln und München mit den passenden Produkten von etwa ca. 300 internationalen Herstellern zusammenbringt. Richtig gehört, es handelt sich hierbei also um einen Two-Sided Marketplace. Worum geht es heute in der Episode? Zuerst erklärt uns die Katharina, wie sie Fairling in 2017 gegründet hat. Damals ist die Katharina noch zu Fuß durch die Straßen gezogen, um Händler auf sich aufmerksam zu machen. Also das gute alte Thema Klinkenputzen. Jetzt jedoch spezifiziert sich Fairling auf Performance-Marketing und verbindet Laden, Kunden und Produkte als B2B2C-Konzept. Ja, worum geht's noch? Katharina beschreibt ihren Marketingprozess. Einen großen Wert legt sie nämlich dabei auf Instagram-Ads, die meistens per Bild gepostet werden. In diesem Zusammenhang erklärt sie auch, welche Kennzahlen für sie am wichtigsten sind und wie sie sich diese Kennzahlen seit Corona geändert haben. Ein interessanter Insight dabei ist, wie die Katharina ihre Cold-E-Mail-Strategie aufsetzt. Zuletzt diskutieren Katharina und Valentin noch über andere Kanäle, die für Fairling relevant sind. Dabei gibt Katharina in dieser Hinsicht auch viele wertvolle Insights rund um Customer Success. Jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören.
So, hi Katharina, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich und Fairling mal eben vorstellen, ein bisschen erzählen, was ihr macht und wie ihr es macht und wer du bist?
Ja, hallo Valentin, erstmal vielen Dank für die Einladung heute zum Podcast. Ich bin die Gründerin von Fairling. Wir haben 2015, damals während des Studiums noch, also ich habe relativ jung gegründet, aktuell 32 Jahre alt. Mit 24 habe ich einen Werkstättenjob angefangen bei einem Hamburger Startup hier. Die haben auch eine App gemacht, habe gesagt, das ist ja cool, und bin sofort hochmotiviert durchgestartet. War eine spannende Zeit auf jeden Fall, wenn man noch so ein bisschen die Masterarbeit im Nacken hat und gleichzeitig 12 Stunden am Tag und mehr im Büro sitzt. Und damals haben wir Findeling gegründet. Das so hieß die erste Plattform, und unser Ziel war es und ist es auch immer noch, lokale Händler zu unterstützen. Das heißt, diese kleinen, feinen, sympathischen Läden, die man so aus den Einkaufsstraßen kennt, weil wir die einfach wahnsinnig wichtig finden, unterstützenswert, und weil die auch tatsächlich das ein oder andere Mal echt Unterstützung in Bereichen wie SEO-Optimierung, Online-Findbar sein, ganz allgemein, alles, was Online-Marketing angeht, da definitiv Unterstützung gebrauchen könnten. Und genau, wir haben gestartet als Plattform, die dich als Händler online sichtbarer macht. Das heißt, du googelst was und wirst dann über uns einfach deutlich besser gefunden als über deine selbstgebaute Website. Und damit haben wir losgelegt, haben dann aber tatsächlich 2017 haben einen kleinen Pivot gemacht, weil wir gemerkt haben, dass die Einzelhändler einfach, was das Marketingbudget angeht, nicht das ausgeben wollen für ein SEO-Tool, was wir so uns im Businessplan errechnet hatten. Und haben dann gemerkt, wir müssen einfach nochmal in einen anderen Markt gehen, um das Ganze wirklich spannend zu gestalten. Damals war unsere Vertriebsmethode oder Marketingmethode, wir sind zu Fuß mit dem iPad durch die Straßen gezogen. Das war zwar sehr spannend für die erste Zeit, auch um den Kunden kennenzulernen, die Zielgruppe, aber so richtig skalierbar war das natürlich nicht, ne? Durch Berlin in jeden einzelnen Shop rein. Das heißt, wir sind am Anfang wirklich sehr, sehr langsam erstmal gewachsen, aber trotzdem schön, weil es, wie gesagt, auch gleichzeitig eine Marktforschungsphase war. Genau, und sind dann irgendwann 2017, 2018 auch auf jeden Fall auf Performance-Marketing umgestiegen, als wir dann den Kunden gekannt haben und gemerkt haben, wieso, jetzt geht's so ein bisschen in die Skalierungsphase. Genau, das waren so die allerersten Momente. Fairlink kam 2017 dazu. Was wir auch noch machen, ist, wir verknüpfen nicht nur den Laden mit seinem Kunden irgendwie online, sondern wir gehen noch einen Schritt zurück und bringen auch noch sozusagen das Produkt oder die Produkte, die diese kleinen Einzelhändler haben, die bringen wir auch noch in die Shops. Das heißt, wir fungieren auch noch als eine Art Online-Messe. Das Ganze würde sich ein B2B2C-Konzept schimpfen. Genau, das heißt, an beiden Seiten sind wir aktiv, sowohl bei Händler zu Kunde als auch bei Händler zu Hersteller.
Ja, super, super spannend. Allein schon deswegen, weil ihr diesen Pivot hingelegt habt. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, wie funktioniert Fairlink? Also wie können sich unsere Zuhörerschaft das vorstellen? Von beiden Seiten vielleicht so ein bisschen beleuchtet. Was sind so die Steps, die man gehen muss und die Benefits, die man dann im Endeffekt davon hat?
Sehr gerne. Also tatsächlich kann man sich Fairlink ein bisschen wie eine Art LinkedIn vorstellen. Also du hast als Hersteller ein Profil, bist da findbar, kannst auch Targeted Advertisements rausschicken. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel eine dänische Designbrand bist und möchtest unbedingt in skandinavische Concept Stores, kannst du das ganz, ganz genau bei uns einstellen und sagen, ich hätte gerne alle Läden in München, in Amsterdam und in Kopenhagen meinetwegen, die eben skandinavisches Design anbieten, und hast noch ganz viele andere Filtermöglichkeiten, um da wirklich einen perfekten Händler für deine Produkte zu finden. Weil wir glauben tatsächlich sehr daran, dass es wichtig ist, langfristige Partnerschaften im Einzelhandel einzugehen, dass man nicht als Ladenbesitzer mal einmal kurz ein Produkt bestellt und das dann wieder aus dem Sortiment nimmt, sondern dass da wirklich langfristig was entsteht. Und die Frage ist natürlich, warum sollte man dann nicht einfach LinkedIn nutzen, wenn das größtenteils kostenlos ist, außer die Ads. Ladenbesitzer sind tatsächlich einfach nicht oder ganz, ganz selten nur auf LinkedIn zu finden. Das heißt, die Zielgruppe ist einfach nicht da. Und da schaffen wir eben für Hersteller den Zugang, die vielleicht sagen, ja, Messe ist eine tolle Sache. Wir haben das auch nach Corona, da merkt man auch, dass die Messen wieder ganz gut angenommen werden, weil es eben auch natürlich ein schöner persönlicher Austausch ist. Aber eine Messe ist nur zweimal im Jahr, das ist das eine Thema. Das zweite ist, besonders nachhaltig ist das nicht mit den ganzen Transportwegen, dass man erstmal seine kompletten Produkte in ein anderes Land schippern muss, das ganze Wochenende sich die Beine im Bauch steht auf einer Messe. Also bieten wir im Prinzip eine Online-Variante davon an, die einfach schneller und günstiger und generell auch einfacher ist.
Verstanden. Super spannend. Ich finde Plattformen generell, die so in beide Richtungen agieren, grundsätzlich schon mal da deswegen interessant, weil man mit zwei sehr unterschiedlichen Personas auch zusammenarbeitet. Aber ich glaube, da können wir später noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kam es dazu? Wie habt ihr quasi diesen Pain erkannt? Wie habt ihr eure ersten Kunden dahingehend gewonnen?
Also den Pain haben wir dadurch erkannt, dass tatsächlich eine Brand auf uns zukam. Es war eine Berliner Modemarke. Die kannte Findeling und hat gesagt, hey, sagt mal, wir haben jetzt bald so eine neue Kollektion und ihr kennt doch da ein paar Shops. Könnt ihr da nicht ein gutes Wort für uns einlegen oder können wir da nicht irgendwie Werbung hinschalten? Und dann haben wir gemerkt, okay, wow, stimmt. Wir haben uns vorher immer nur mit dem Einzelhandel beschäftigt und dem Endverbraucher und gar nicht so richtig dahin geguckt, wie wichtig allein schon auch die Sortimentsauswahl ist, ne? Also allein schon der Erfolg eines Ladens, da geht es natürlich nicht nur ums Verkaufen, sondern auch ums Einkaufen. Und haben uns dann mal mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, haben gemerkt, dass Lifestyle-Messen ein Multimilliardenmarkt sind, allein in Europa. Da wird wahnsinnig viel Geld für ausgegeben. Und haben dann quasi wirklich einfach mal angefragt, so ein bisschen im Netzwerk erstmal rumgefragt, natürlich das Produkt erstmal entwickelt, erstmal gesagt, was ist denn überhaupt wichtig, welchen Kriterien stocken denn Einzelhändler ihre Produkte überhaupt, und haben dann rumgetüftelt und ausprobiert. Und wir sind tatsächlich damals ganz klassisch kaltakquisemäßig an die Brands rangegangen und haben eine mega Reply Rate gehabt damals, die ließ sich dann nachher nicht mehr ganz so herstellen. Aber als das Thema neu war, haben wir gemerkt, boah, das ist wirklich ein Painpoint für die Hersteller, weil sie wissen, dass sie brauchen Reseller, um zu wachsen als Marke. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn du einen neuen Markt möchtest, wenn du dich als Marke stark aufstellen möchtest vom Wettbewerber, wenn du sozusagen der Erste bist, der in den Läden steht, dann ist das nicht so leicht, dich zu verdrängen. Aber die meisten oder beziehungsweise andersrum, die wenigsten gehen gerne auf Messen, weil es nicht so richtig messbar, nicht so richtig skalierbar ist und einfach noch sehr, sehr analog.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ist ja auch einfach mit viel Kosten verbunden, so eine Messe.
Das noch obendrauf, ja. Kannst du ungefähr mit 10.000 Euro rechnen, je nachdem, ja, wie aufwendig dein Messestand ist, wie groß der Messestand ist und wie viel Personal du sozusagen bitten musst, am Wochenende zu arbeiten.
Ja, das stimmt. Genau. Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen in alle Themen rund um Growth, vielleicht noch ein paar Worte zum Unternehmen aktuell. Wie groß seid ihr gerade? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wo sitzt ihr auch? Ist vielleicht auch ganz spannend.
Mhm. Sehr gerne. Also wir sitzen in Hamburg aktuell noch im Coworking Space, aber wir ziehen jetzt bald wieder ins eigene Büro. Hat auch seine Vorteile, wenn man da ein bisschen seinen Platz um sich herum hat. Wir sind 14 Leute im Team insgesamt. Am Anfang waren wir eine reine IT-Bude. Das heißt, ich saß da mit fünf Programmierern Tag ein, Tag aus, habe am Produkt gefeilt. Jetzt sind wir viel, viel Marketing- und Sales-lastiger. Das heißt, der Großteil des Teams befasst sich wirklich mit Online-Marketing und auf der anderen Seite mit Vertrieb und Sales.
Ja, spannend. Also habe ich eine gute Gesprächspartnerin heute hier, wenn es um all diese Themen geht. Ja, schön. Dann lass uns doch mal vielleicht damit starten. Du darfst dir gerne eine Seite aussuchen, also entweder die Shops oder die Brands. Wie werden die auf euch aufmerksam? Aktuell oder vielleicht auch historisch, wie hat sich das vielleicht auch verändert?
Genau, also bei den Shops ist es historisch so, hatte ich halt auch schon mal kurz erwähnt, mit dem iPad zu Fuß durch ganz Berlin, hat sich dann irgendwann gewandelt zum Thema Social Ads. Das heißt, ganz viel Facebook- und Instagram-Ads haben wir geschaltet, haben das Ganze, ich sag mal, die ganze Registrierung automatisiert, sodass einfach das ein Thema ist, was ich nenne es jetzt mal im Hintergrund läuft. Natürlich nicht, da wird auch ständig was optimiert. Haben dann auch mal tatsächlich angefangen, ein Event für kleine Einzelhändler auf die Beine zu stellen. Das ist der Shop Local Day, der findet auch jetzt wieder im September statt. Und hatten da wirklich den größten Zuwachs von Kunden, den wir jemals hatten in einem Monat. Also das waren 300 Händler, die wir auf einen Schlag in nur einem Monat, das war der August, also den Monat vor dem Event, gewonnen haben. Dafür haben wir vor 2,5 Jahre und zig Kilometer zu Fuß gebraucht, um die zu akquirieren. Wir haben nur tatsächlich auch dann gemerkt, das ist zwar eine schöne Art und Weise, um auf sich aufmerksam zu machen, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die Kunden mit dem richtigen Benefit anzusprechen, weil sonst hast du da 300 Läden, die sind total begeistert beim Event dabei gewesen, aber brauchen die auch eine Online-Messe? Das ist halt so die Frage. Wir haben dann gedacht, die kriegen wir noch irgendwie konvertiert. Ja, Quintessenz des Ganzen war, die meisten wollten wirklich bei diesem Event mitmachen und waren gar nicht offen unbedingt für das andere Thema. Das heißt, du hast natürlich eine höhere Userzahl, aber nicht, es hilft dir natürlich nicht wirklich bei den Interaktionen. Natürlich für die Hersteller wahnsinnig wichtig ist. Genau, und aktuell schalten wir mit den, also für die Läden auch weiterhin Ads. Wir haben auch Kooperationen mit anderen Plattformen, mit anderen Konzepten, die irgendwie was mit Nachbarschaft und kleinen Läden zu tun haben, merken aber auch, dass Partnerschaften wenig, wie es immer vorhersehbar sind. Das ist einfach nichts, worauf man sich jetzt dauerhaft verlassen kann, weil das immer so einmal Aktionen sind. Genau, das heißt, da ist wirklich gerade aktuell der Fokus wirklich, liegt auf den Ads.
Mhm. Spannend. Lass uns vielleicht direkt mal bei den Ads bleiben. Was habt ihr für euch rausgefunden? Welche Kanäle funktionieren für euch gut? Welche vielleicht auch nicht so gut? Dass wir da vielleicht direkt mal einsteigen.
Sehr gerne. Also die Kanäle, die für die Ladeninhaber per se gut funktionieren, sind vor allem Instagram. Das ist so der hauptsächliche Bereich, wo wir uns bewegen. TikTok schauen wir uns gerade ein bisschen genauer an, auch wenn wir nicht glauben, dass die Zielgruppe da hundertprozentig da ist, aber da ändert sich auch gerade wahnsinnig viel. Und genau, Instagram ist eigentlich so der Kanal, weil wie gesagt, die meisten oder die wenigsten Ladenbesitzer sind auch Xing oder LinkedIn unterwegs, dass man da irgendwie schauen kann. Was wir auch gemerkt haben, was wahnsinnig gut funktioniert, ist bei, Selbstständigen, wie Ladeninhaber das nun mal sind, recht emotionale Ads zu schalten. Das heißt, mehr von der Mission zu erzählen, mehr von der gemeinsamen Überzeugung, als jetzt so ganz reine Vorteilswerbung, nenne ich es jetzt mal. Wobei wir mittlerweile auch einen Mix fahren. Ne? Also im Retargeting natürlich auch sehr gerne mal ganz konkret sagen, was hast du denn davon? Was wir gemerkt haben, was nicht funktioniert, das tendiert man, glaube ich, manchmal zu, wenn man sein Produkt selber toll findet, ganz lange zu erklären, welche Features wir haben, weil das interessiert erstmal im ersten Step noch keinen. Das werden die dann schon sehen. Die wollen wissen, was habe ich davon, was ist der Benefit. Ne? Also damit haben wir uns ganz gut eingespielt, glaube ich, mittlerweile bei unseren Ads und sind da eigentlich ganz happy auf der Ladenseite.
Ja, super. Aber kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, ne? Zu früh Feature zu kommunizieren, funktioniert meistens nicht. Mich würde total interessieren, wie strukturiert ihr so eine typische Kampagne? Wenn wir jetzt vielleicht einfach mal bei Instagram bleiben, wie sieht da für euch so eine Kampagne aus? Wie baut ihr die vielleicht auch über verschiedene Stages auf? Du hast Retargeting angesprochen. Mhm. Kannst du da vielleicht mal so einen typischen Durchschnittsblueprint irgendwie erklären?
Also tatsächlich ist das bei uns gar nicht so super komplex. Wir haben natürlich einmal verschiedene Zielgruppen, die wir auch definiert haben. Wir haben aber auch Broad-Kampagnen, die haben sich auch als, wenn die Message klar ist und ich sag mal, das Bildmaterial genau zu deiner Zielgruppe passt, haben wir festgestellt, dass die ganz gut funktionieren, weil Facebook dann eben sich selber zusammensucht, wer passen kann. Das geht natürlich international ein bisschen besser, weil da die Zielgruppe größer ist. Also im deutschsprachigen Raum müssen wir ein bisschen mehr mit Zielgruppen arbeiten, aber die Broad-Kampagne läuft international ganz gut. Wir sind ja in über 20 Ländern mit den Händlern sozusagen verbunden. Das heißt, da sucht sich Facebook ganz gut die Personen, die passend sind. Und dann gibt es eben natürlich nochmal ein Retargeting. Aber das sind im Prinzip diese zwei Stufen, die da passieren. Was wir jetzt auch nochmal angefangen haben, ist tatsächlich mal zu testen. Ich hatte gerade davon erzählt, Features und so weiter will keiner wissen. Wenn du aber das Feature wirklich mit einem Need verbindest, also mit einer ganz konkreten, ich sag mal, Problematik, die Ladeninhaber haben, dass wir sagen, hey, suchst du auch nach Marken, die es nämlich noch gar nicht im Einzelhandel gibt? Das ist nämlich was die kleinen Concept Stores gerne machen, dass sie sagen, oh, ich will nicht irgendwas verkaufen, was es schon überall gibt. Dafür haben wir jetzt einen Filter für dich. Das heißt, da einfach so ein bisschen zwischen Mission, Features, beziehungsweise nicht Features, sondern die Benefits und einfach da nochmal so ein bisschen Retargeting mit Trust und Social Proof, das hat sich ganz gut bewiesen und bewährt. Mhm.
Ja, ja. Was würdest du sagen, was ist euch aktuell bei den Kampagnen besonders wichtig, beziehungsweise auch auf was für Faktoren legt ihr Wert, wenn ihr neue Kampagnen startet? Mhm. Was sind so Erfolgsfaktoren vielleicht auch?
Mhm. Also Erfolgsfaktoren, haben wir gemerkt, sind eben tatsächlich diese missionsgetriebenen Ads, weil einfach auch Ladeninhaber natürlich freuen, sich zu hören, dass wir sie wahnsinnig wichtig finden und dass wir Local Shopping unterstützen. Was aber auch natürlich wichtig ist, ist, wir sind auf beiden Seiten recht stark kuratiert. Das heißt, wir schauen, dass es wirklich Läden sind. Wir sagen immer mit Liebe zum Detail, das kann alles Mögliche sein. Ne? Aber es muss wirklich ein Konzept sein, wo man auch, das auch zu unseren Herstellern passt, weil auch die suchen eben nach den besonderen und den tollen Läden. Das heißt, da müssen wir wirklich schauen, dass wir die auch so ein bisschen, was heißt vorfiltern, ne? Aber dass wir so die Ads schalten und auch so unsere Landingpage gestalten, dass sie wissen, für wen ist dieses Produkt gedacht und für wen ist es vielleicht nicht geeignet. Genau, und dann, was natürlich auch noch wichtig ist, die müssen sich danach noch registrieren und sich ein Profil einrichten als Händler. Das heißt, wir müssen auch motivierend genug sein, dass sie auch diesen Step abschließen. Bei uns bringt es nicht so viel, wenn wir unzählige E-Mail-Adressen haben, die registriert sind, aber die Person nutzt ihr Profil gar nicht aktiv. Und da an der Stellschraube müssen wir natürlich auch ständig drehen, dass das verbessert wird.
Ja, total. Wenn du jetzt mal wirklich nur über die Instagram-Ads nachdenkst, hast du eine Tendenz, was vielleicht zu einer gewissen Phase besser funktioniert, Bild oder Video? Weil ja vor allem Instagram extrem Richtung Video pusht in den letzten Jahren und Monaten.
Video haben wir auch gemerkt, also wir haben tatsächlich auch so ein, ich sag mal, ein animiertes Image-Video sehr schön hochwertig von der Illustratorin mit so ein bisschen Designanspruch gestaltet. Die Message kommt natürlich in einem Bild mit einem Text sofort rüber. Und wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, ist es vielleicht manchmal, klar sind Videos auch gut, aber die Frage ist, wie lange guckt sich die Person das an, bevor sie merkt, dass es Werbung ist. Und so ein Bild transportiert manchmal schon schneller, was wir sagen wollen. Ne? Ein ganz toller Laden mit vielen Kunden, das ist immer das, was Ladenbesitzer sehen wollen, ein volles Geschäft, das ist das, was sie natürlich erreichen wollen. Damit ziehst du natürlich oder machst ganz gut auf dich aufmerksam und das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen setzen wir nach wie vor tatsächlich mehr auf Bilder als auf... also Reels spannend. Testen wir auch mal ab und zu. Ne? Klar kannst du auch ein bisschen eine kleine Animation machen oder ein GIF machen, sofern es der Algorithmus dann belohnt, aber wir setzen tatsächlich nach wie vor auf klassisches Bild.
Ja, ja. Andere Frage dann an der Stelle. Merkst du, dass die Kosten gerade runtergehen oder unten sind, weil jetzt, also vor allem ne, Krisenzeiten irgendwie, ganz viele große Unternehmen haben ihre Kosten runtergefahren, geben weniger im Paid Social aus. Merkt ihr das selber auch? dass die Kosten runtergegangen sind oder ist das eigentlich nicht spürbar?
Also wir haben tatsächlich Anfang des Jahres angefangen, mal stark an unseren Ad-Kosten zu drehen, weil das einfach immer noch was ist, wofür wir recht viel Geld ausgeben. Und haben gemerkt, dass, also wir haben auch viele Maßnahmen ergriffen und haben gemerkt, dass die gezogen haben. Natürlich weißt du immer nicht ganz genau, was davon sind externe Faktoren, was davon ist interner Faktor. Bei uns ist nur so, dass bei uns gerade der Wettbewerb sehr aktiv ist. Also haben wir dieses Feeling gar nicht so stark. Dadurch, dass einfach durch die, also wir waren die erste Online-Messe in Europa, die ersten, die das gemacht haben. Und dadurch, dass Corona war und die Messen ausgefallen sind, kamen natürlich ein paar große Wettbewerber auch mal auf den Plan mit ordentlich Funding und ordentlich Werbebudget. Das heißt, so krass haben wir den Effekt jetzt gar nicht so gemerkt, weil in unserer Sparte da gerade relativ viel passiert. Aber ja, es ist halt, also ich sag mal, Social Ads sind natürlich irgendwie auch ein fragiles Konstrukt, das merken wir halt. Vor allem, wenn es bei uns um die Qualität der Kunden geht, ist es ja nicht im B2C, ist mir ja fast egal, wer jetzt was in meinem Warenkorb lebt. Bei uns ist aber natürlich schon sehr wichtig, dass das eine Brand ist, von der wir sagen, hey cool, die passt wunderbar zu den Händlern, mit denen wir arbeiten und eben auch umgekehrt. Und ja, mal läuft sehr, sehr, sehr gut. Plötzlich hat sich irgendwie die KI verschluckt und dann rennt das in eine falsche Richtung. Also unsere Performance-Marketerin hat gut zu tun. Da immer was anzupassen.
Ja, so ist es immer, ne? Wenn du, welche Kennzahl ist für dich am wichtigsten, wenn du eine Kampagne aufsetzt? Oder wie gehst du vor? Auf was schaust du als erstes? Also ich frage es natürlich ein bisschen kritisch auch, um vielleicht unserer Zuhörerschaft noch so die ein oder andere Idee mitzugeben.
Ich bin da, ich sag mal, sehr pragmatisch und schaue einfach auf die Kosten pro Registrierung. Und bei den Brands, da ist ja nochmal ein Sales-Team dazwischen geschaltet, weil da natürlich einfach der Warenkorb höher ist und weil da einfach ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, was genau bei uns passiert. Da sind es halt die Kosten für eine Demo. Das heißt, man kann sich bei uns über die Landingpage als Hersteller eine Demo buchen. Wir zeigen dir das Tool, wir machen eine kleine Analyse, wie viele Läden bei uns sind denn für dich potenziell relevant. Das sind meistens irgendwo zwischen 400 Shops, die deine Partner werden könnten, bis hin zu 1500 Shops ungefähr, wenn du eine sehr breite Zielgruppe hast. Aber dass man da eben einmal schaut, macht das Sinn, mit uns zu arbeiten oder nicht. Und da gucken wir auf genau diese Kennzahl eben, die Kosten für eine gewonnene Demo. Mhm.
Ja, macht Sinn. Ich denke, es ist immer eine gute Idee, auf die Conversion zu achten. Mhm. Wenn jetzt vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung, ich meine, du hast ja schon erwähnt, ihr habt Performance-Marketer bei euch im Team, aber wenn du so ein bisschen auf die Zahlen schaust, was ist für dich eine gute Conversion-Rate für euren Fall, für so ein Sign-up?
Conversion-Rate müsste ich jetzt mal schauen. Das müsste ich dir entweder nochmal nachreichen. Oder gerade nochmal nachgucken. Bei uns ist es tatsächlich eher, ich gucke wirklich eher, ob die Kosten unter dem sind, was wir, also das ist die eine Kennzahl, die ich mir meistens anschaue.
Ja.
Also was? Ich gucke gar nicht so unbedingt, wie viele Impressionen haben wir und was ist dann die Conversion Rate dazu. Klar, das ist natürlich auch ein Zwischenstep, wenn wir merken, dass das irgendwie krass runterfällt, dann wissen wir da, woran müssen wir drehen, die Ads müssen Aufmerksamkeit stärker werden, wie auch immer. Aber genau, das ist gar nicht so unbedingt der Mega-Fokus. Wichtig ist die Conversion Rate im Sales. Da gucken wir natürlich ganz genau drauf, weil dann, wenn wir sie ans Telefon bekommen, dann wollen wir sie natürlich auch gerne an Bord haben.
Ja. Hast du da eine Zahl im Kopf? Also kann auch gerne ganz grob sein. Was ist für euch eine gute Conversion Rate im Sales?
Also 30% ist so das Mittel aktuell, was recht gut ist, wenn man sich das so im Vergleich anschaut. Da gibt es natürlich unsere Conversion Kings, die besonders gut sind. Ist natürlich auch mal so ein je nach Phase-Thema. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine spannende Zeit, weil die gerade ist die Messezeit gewesen. Das heißt, die Leute sind sehr fokussiert auf das Thema B2B im Einzelhandel. Und auch Anfang des Jahres ist eine spannende Zeit, weil genau dann eben Ladenbesitzer gucken, oh, was mache ich denn dieses Jahr? Was kommt raus aus dem Sortiment? Was nehme ich neu rein? Und dann eben nach neuen Brands für ihren Laden suchen. Das heißt, da steigt natürlich die Conversion. Da gibt es dann auch immer Kampagnen, die wir machen, alte Kunden reaktivieren.
Finde ich... Ja, finde ich spannend, dass es gerade ist, weil ich so das Gefühl habe, dass August halt schon immer ein wahnsinniges Sommerloch ist.
Ja, das ist bei uns nicht so. Ja. Das ist leider nicht der Fall. Aber, also es ist leider, das ist ja eigentlich die Jahreszeit, wo man ein bisschen Eis essen gehen sollte und mal im Park liegt. Aber wir haben immer ganz gut zu tun, August, September. Ja. Das,
Das ist gut. So ein bisschen antizyklisch ist, glaube ich, nicht schlecht. Also vielleicht letzte Frage zu den Kampagnen. Wie bestimmst du, was zu hohe oder zu niedrige Kosten für dich sind? Also wie bestimmst du quasi die optimalen Kosten für deine Kampagne? Auf welche Kennzahl schaust du da?
Ja, wir gucken natürlich auf den ROI, ne? Also als wir damals angefangen haben mit den Ads und relativ, wann war das denn, 2018, glaube ich, haben wir die ersten Ads geschaltet, hatten wir teilweise irgendwie ein ROAS von 600% oder sowas. Das haben wir nicht wiederherstellen können. Dafür ist, glaube ich, der Wettbewerb zu krass. Dafür kam iOS 14 und Konsorten. Aber da schauen wir natürlich, dass das sich in einem profitablen Bereich bewegt, ne? Und alles andere, was wir aber auch noch zusätzlich machen, wir sind gerade wirklich so ein bisschen back to the roots mäßig unterwegs und schreiben wieder unsere E-Mails vom Anfang, weil die haben ja damals so wahnsinnig gut funktioniert, und setzen wirklich auf die gute alte E-Mail, machen das natürlich systematisiert mit Tools wie Reply oder mit Hendex. Das ist auch ein Anbieter, der wirklich so ein bisschen aus LinkedIn und Co. vorfiltert, wäre interessant sein könnte, um das so ein bisschen zu unterstützen, weil manchmal die Ads, wenn die mal wieder mit sich selber durchgehen, sage ich mal, ein bisschen schwanken, dann muss natürlich das Sales-Team was zu tun haben und schauen, dass wir da andererseits oder anderweitig an Leads kommen. Und deswegen sind das unsere zwei Steckenpferde, dass wir wirklich einfach eine sehr, sehr gute E-Mail konzipiert haben. Das kann ja auch echt eine Doktorarbeit sein, solche kurzen E-Mails, wie viel Arbeit da drin stecken kann. Aber die funktioniert mittlerweile wirklich sehr gut. Und auch da sind wir ungefähr bei 25%, 30% Antwortrate, was eigentlich für eine kalte Mail, glaube ich, auch ganz vernünftig ist.
Ja, total. Also tendenziell, glaube ich, ist es auch wahnsinnig wichtig, sich zu diversifizieren in den Kanälen, sich nicht zu abhängig zu machen von einem. Deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Jetzt, was ich natürlich spannend fände, auch für unsere Zuhörerschaft, glaube ich, wie sieht für dich eine gute Cold E-Mail aus? Oder mit was fängt's an?
Also für uns, die Formel, die wir da tatsächlich so ein bisschen anwenden, ist ganz wichtig, ein authentischer, persönlicher Einstieg. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als zu merken, das ist hier gerade eine komplette Werbemail. Ich glaube, das funktioniert für viele Leute nicht. Was bei uns auch sehr gut funktioniert, ist eine Art Gespräch aufmachen. Also wirklich in ein Gespräch verwickeln, was nicht ist, wie geht's dir heute, sondern wirklich im Fachjargon gerade ein Thema aufgreifen, was gerade die Leute interessiert und einfach mal, ne, da fragen, setzt ihr eigentlich schon auf XYZ, spricht viel dafür, viel dagegen, und dann ganz kurz mal erzählen, was wir machen, aber wirklich in einem ganz, ganz kurzen Zweizeiler. Einmal kurz den Benefit aufzeigen, was unsere Mission ist, und dabei ist ganz, ganz wichtig der Subject. Da machen wir auch viel AB-Testing, also Subject ist, finde ich, immer so die Königsdisziplin, wie kriege ich jetzt in diese kurze Zeile einmal die Aufmerksamkeit der Person plus erkläre, was wir tun. Und genau, dann versuchen wir das eben noch zu, ich sag mal, ein bisschen zu skalieren, und dass wir nicht einzelne kalte E-Mails einfach nur rausschreiben irgendwie und das irgendwie in der Excel festhalten. Das wäre mit 6 Leuten im Sales-Team, das ergibt dann auch keinen Sinn, dann kommen sie alle in die Quere. Genau, das sind im Prinzip, ist das so ein bisschen die Formeln.
Ja. Ja, ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich teste selber gerade auch viel mit Subject Lines zwischen wirklich ganz, ganz, ganz allgemeinen Subject Lines von wegen Anfrage bis hin zu ganz konkret und auf den Punkt gebracht, vielleicht auch schon irgendwie so die Value mit reingepackt. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich dir irgendwelche Ergebnisse sagen kann, aber ich glaube, es ist von Case to Case auch sehr unterschiedlich. Aber auch, ja, einfach wahnsinnig wichtig, ne? Wenn es niemand aufmacht, die E-Mail, dann hat der ganze E-Mail-Buddy keinen Sinn.
Das stimmt.
Vielleicht, was noch interessant ist an der Stelle oder interessant wäre an der Stelle zu erfahren, was ist dann euer Call to Action? Wie sieht der aus? Ist das eine Terminbuchung? Ist es für ein Demo-Call oder leitet ihr die Person dann erstmal auf die Webseite? Was passiert da?
Auch da machen wir viel AB-Testing. Also da gibt es einmal natürlich die Option, auf unsere Landingpage weiterzuleiten, aber die Landingpage ist als eigentlich eher für die Ads gedacht. Also deswegen nutzen wir die gar nicht so viel. Wir bieten meistens an, dass wir dir einmal kurz zeigen, was aus unserer Expertenmeinung die perfekten Retailer für sie wären. Das heißt, wir sagen, hey, wir würden dir einfach mal eine ganz kleine Zielgruppenanalyse erstellen, kostenfrei, und dir mal ein paar Shops zeigen europaweit, von denen wir glauben, dass das deine perfekten langfristigen B2B-Kunden werden. Und das finden die Leute eigentlich meistens ganz interessant. So, was denkt denn die andere Person, ist meine Zielgruppe? So, und dann bekommst du sie damit eben eigentlich immer ganz gut ans Telefon.
Mhm. Ja, verstanden. Dann lass uns doch vielleicht mal über die andere Seite sprechen. Wie akquiriert ihr die?
Ah, das, ich bin schon gesprungen gerade. Also wir sind gerade schon bei den Herstellern sozusagen, also bei den Brands.
Ah, pardon. Okay.
Genau, entschuldige, ich bin einfach gerade schon mal einmal rübergesprungen zu den Marken. Weil die Läden, die, mit denen buchen wir keine Demo. Das wäre zu aufwendig, das können wir leider nicht leisten. Weil die ja im Prinzip auch, also ne, die Läden haben mal eine ganz kleine Gebühr gezahlt, 9 € im Monat. Das haben wir jetzt auch mit Corona und Wettbewerb haben wir das gelassen, weil wir gemerkt haben, das ist Quatsch. Das ist sozusagen die Abnehmerseite, okay, der Plattform. Verstanden. Das ist kostenfrei, deswegen gibt es da keine Demos. Also die letzten 15 ja. Minuten, da ging es um die Brands.
Brands okay, ja, macht tatsächlich auch viel mehr Sinn. Ja. Mhm. Habt ihr da auch mal andere Kanäle ausprobiert bei den Brands? Irgendwas, was vielleicht auch nicht wirklich geklappt hat?
Mhm. Was nicht so richtig gut geklappt hat, was aber trotzdem spannend ist, da mal wieder unterwegs zu sein, ist auf den Messen rumzulaufen, weil die sind da, um zu verkaufen. Das heißt, wenn du da ankommst, egal wie nett du das, machst, die sind gerade im Verkaufen-Modus und die wollen nicht, dass du den Stand belagerst und da womöglich ein Einzelhändler dann zu kurz kommt, der gerade was ordern möchte. Es ist aber trotzdem sehr spannend zu sehen, was da gerade los ist. Also siehe Messe Nordstil hier, die gibt es hier in Hamburg. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja, war, glaube ich, Corona. Auf jeden Fall die letzte Nordsee im Sommer vor Corona. Wir hatten hier 36 Grad und die Hallen waren einfach leergefegt. So, und dann wartest du das ganze Jahr auf diese eine Messe, dieses One-Shot-Thema, hast deinen Messestand gebaut, hast dir die Leute dahin gestellt und dann ist halt einfach nicht viel los. So, ne? Und dann verstehst du einfach noch besser die Pain-Points der Hersteller und der, also, ne, der Brands. Und kannst dann ein bisschen besser darauf eingehen. Aber genau, auf Messen mit einer Visitenkarte rumzulaufen, das hat nicht funktioniert, weil die gerade in einem anderen Mindset sind, als dich was anquatschen zu lassen.
Ja, ja. Ja, ich meine, Messen sind tricky, würde ich behaupten. Es ist sehr, sehr abhängig von der Messe.
Sag mal warum tricky?
Naja, weil ich denke, dass das Risiko einfach auch sehr hoch ist, dass so der Outcome am Ende einfach nicht stimmt.
Ja, total. Absolut.
Also es ist einfach ein hohes Vorab-Investment.
Absolut. Und du hast auch gar keine Daten. Ne? Also du hast bei uns natürlich im Tool, hast du natürlich ein Dashboard und siehst ganz genau, wie viele Ladenbesitzer waren in dem und dem Monat auf meiner Seite, wer hat geklickt, wie oft haben sie geklickt, haben sich meinen Katalog angeschaut. Siehst auch so ein bisschen, ich sag mal, typischer Marketing-Funnel, wo hakt es? Das heißt, welchen Sprung machen die nicht? Kommen die gar nicht erst auf mein Profil? Da muss ich gucken, dass ich da was am Bildmaterial verändere und am Vorschaubild. Und kannst dann natürlich ganz viel auswerten. Und das ist auf einer Messe nicht so richtig möglich, weil es einfach nicht getrackt wird.
Ja, ja. Zumindest nur mit einem sehr hohen Aufwand.
Das stimmt. Du kannst natürlich so einen Klicker nehmen, den man aus dem Flugzeug kennt und gucken, wie viele Leute waren an meinem Stand und nachher schätzen, wie alt waren die und was sind andere demografische Daten. Aber das, das ist ein bisschen aufwendiger, ja.
Absolut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Produkt reinspringen und vielleicht über Themen wie Engagement und Retention sprechen. Ich glaube, es ist ja bei euch schon auch ein großes Thema. Also beide Seiten müssen sich irgendwie finden, müssen da irgendwie auch dranbleiben. Wie stellt ihr zum Beispiel sicher, dass die Leute erstmal gut geonboardet werden? Also fangen wir mal mit den Shops an. Sign up und wie geht es danach weiter? Wie ist der Prozess?
Bei den Shops ist es so, das läuft ja alles, ich sag mal, vollautomatisch. Das heißt, die können sich registrieren. Wir haben dann einen Einrichtungsassistenten, der ansprechend und möglichst einfach dir dabei hilft, dein Profil zu gestalten. Unser Anspruch ist auch, alles, was komplizierter ist als Facebook, machen wir nicht. Weil so wissen wir, dass wir wirklich alle User abholen können. Ab und zu habe ich nochmal im engeren Familienkreis auch mal ein paar Leute, die vielleicht nicht Digital Natives sind, da frage ich dann ab und zu mal nach einem kleinen User-Test. Aber genau, das ist im Prinzip so der Anspruch, dass das wirklich einfach und verständlich gemacht ist. Als Laden bist du in 3 Minuten damit durch. Ne? Also das ist, wenn du dir einmal die 3 Minuten Zeit nimmst, dein Profil aufsetzt, uns kurz ein paar Infos über dich gibst, damit wir wissen, welche Brands zu dir passen könnten und die passende Brands vorschlagen können, ist das sozusagen gemacht. Und auf der Seite der Marken, das heißt auf der Brand-Hersteller-Seite, haben wir ein CS-Team, das heißt ein Customer Success-Team, was wirklich dich onboardet. Das ist ein 45-Minuten-Call. Wir beraten dich auch richtig. Also es ist nicht nur rein eine Plattform, sondern wir gucken, wie ist dein Pricing am besten gestaltet. Gibt es vielleicht hier gerade noch einen Wettbewerber, der dir sehr ähnlich ist vom Design? Das heißt, du musst vielleicht noch ein bisschen mit Storytelling arbeiten, einfach gucken, dass du dein USP rausstellst. und schauen uns auch regelmäßig die Performance an von den Brands. Das heißt, wie viel Kontakte habe ich denn jetzt schon geknüpft und wie kann man das vielleicht noch optimieren?
Mhm. Ja, finde ich einen guten und wichtigen Ansatz. Ich denke, das ganze Thema Support und Customer Success wird immer wichtiger. Vor allem, umso mehr digitalisiert und automatisiert wird, umso wichtiger wird auch einfach ein guter Service. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal so auf das Thema Engagement zurückkommen darf, wie stellt ihr sicher, dass beide Seiten wirklich die Plattform regelmäßig nutzen? Mhm. Und sich dementsprechend dann auch finden können?
Mhm. Also für den Hersteller, dadurch, dass er natürlich eine monatliche Fee zahlt, ist es eigentlich recht selbstmotivierend, weil er natürlich Händler finden möchte, da zu schalten.
Bist du?
Was für? Bitte?
Bist du? Ich finde, manchmal hat man das ja oft so, keine Ahnung, wenn man ein Enterprise verkauft, die zahlen dann und dann nutzt das trotzdem niemand.
Ja gut, das kann natürlich sein, klar. Ne? Also was wir natürlich machen ist, wir haben einen Onboarding-Mail-Funnel in dem Sinne, wo wir nochmal sowohl motivieren als auch, ich sag mal, informieren, wie das Ganze am besten funktioniert. Wir haben ein ganz tolles CS-Team, wie gesagt, was da einfach auch hinterher ist und sieht, oh, hier hat jemand nach 30 Tagen noch nichts Neues veröffentlicht. Die schreiben wir mal an. Also da haben wir wirklich jemanden, der dich wirklich betreut und guckt, dass das Ganze genutzt wird. Und ich sag mal, wenn dann eine Anfrage reinkommt per E-Mail, das ist natürlich dann super motivierend für den Hersteller zu sagen, super, ich poste nochmal schnell eine neue Ad. Ja, und dass wir auch regelmäßig Auswertung schicken. Für die Läden ist tatsächlich unser Login-Motivator, ist, dass wir auf beiden Seiten aktiv sind. Das heißt, du kaufst nicht nur eine bei uns, sondern du also auch die Seite verkaufen, das heißt Online-Sichtbarkeit, finden die ganz, ganz spannend. Wir haben manche kleine Shops, die werden irgendwie 300 Mal über uns pro Monat aufgerufen, was für so einen kleinen Corner-Store gar nicht so wenig ist. Ne? Also das heißt, da kriegen sie einmal im Monat eine Auswertung und sehen, ach cool, ich werde bei dir und die Produkte gefunden. Stimmt, ich muss mal ergänzen, dass ich jetzt wieder Adventskränze im Sortiment habe, was ich. Das ist natürlich nur eine gewisse Zeit im Jahr. Also durch dieses Saisonale mal wieder sein eigenes Profil updaten, neue Bilder hochladen vom Shop, haben wir natürlich auch da so ein bisschen den Einstiegspunkt. Plus es gibt natürlich einmal, ich sag mal, redaktionelle Mailings, heißt zum Thema, das sind die neuesten Geheimtipps im Einzelhandel oder das sind Hersteller mit hoher Marge, schicken wir dann einmal per Newsletter rum und eben aber auch automatisierte Mails, das heißt solche Zusammenfassungen, was war in deinem Newsfeed los, das heißt, welche Brands wurden dir denn in der letzten Woche vorgeschlagen, was passt denn perfekt zu dir? Und darüber aktivieren wir. Push haben wir uns ein bisschen angeschaut. Mhm. Push ist natürlich nicht ganz so schnell umsetzbar, das muss dann immer ins Produkt und gecodet werden und so. Aber auch das Thema gehen wir bei der App an für die Ladenbesitzer.
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist ein wahnsinnig großer Spielraum an Dingen, die man machen kann. Mhm. Aber wahrscheinlich ein großer Spielraum an Dingen, die dann vielleicht nicht funktionieren. Aber wie geht ihr da vor? Wie häufig startet ihr dann solche neuen Experimente oder testet Hypothesen ab?
Was wir ganz gerne nutzen, ist, wir arbeiten mit OKRs, also dieser quasi Google-Methode. Das heißt, wir haben immer Quartalsprojekte. Wir haben es früher gemacht, dass wir viermal im Jahr wirklich diese OKRs gemacht haben, aber wir haben gemerkt, oh, da haben wir gar keine Zeit, das umzusetzen, was wir da erarbeitet haben. Also machen wir es jetzt zweimal im Jahr, man lernt ja dazu. Das heißt, wir bilden immer Tandems oder Trios aus verschiedenen Abteilungen, die dann zusammen daran arbeiten, wie kriegen wir die Conversion Rate von der Landingpage zu einer Demo verbessert. Das heißt, einer aus dem Sales-Team gibt sein Wissen rein und die Person, die eben die Landingpage designt zum Beispiel, bekommt dann irgendwie ein Ziel vorgegeben, was im Quartal erreicht werden soll. Und da werden eben auch manchmal Projekte gemacht, die so ein bisschen sind, ich sag mal in Richtung, denkt mal ganz neu an ganz neue Lead-Quellen, die wir noch nicht auf dem Zettel hatten. Ne? Also es war wirklich immer offen bleiben für Neues, weil ich glaube, wenn man den Status quo nicht ständig challenged, dann bleibt man eben stehen und das ist uns ganz wichtig, dass wir da immer neu denken, ohne dass man zu verrückt wird, finde ich, weil wenn man, man sollte schon die Sachen verstärken, die gut laufen und es gibt so ein paar Klassiker, wie eben die gute alte E-Mail und natürlich auch die Social Ads, die werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten definitiv schon mal nicht und vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht rausschmeißen aus dem Sortiment, aber einfach offen bleiben und schauen, was gibt es denn sonst noch so Neues.
Ja, definitiv. Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu wäre nochmal zurück quasi zu den Brands und dem Onboarding. Wie lange ist quasi so bei euch dieser Zeitraum, dieser Time to Value, bis die Brand wirklich so diesen ersten Aha-Moment hat oder so dieses erste positive Erlebnis? Gibt es da so einen Durchschnitt?
Mhm. Durchschnitt ist recht schwierig. Ich bin in ganz vielen Bereichen kein Freund von Durchschnitten. Ich sag mal zum Beispiel, wenn du willst in ein Hotel im Urlaub und die sagen, das Durchschnittsalter ist 30. Das kann sein, dass da kein einziger 30-Jähriger rumrennt, ne? Dass dann nur Kinder sind und ich sag mal, ne, so. Also natürlich hast du, es ist natürlich auch immer so eine Frage, wie gut passt die Brand zu den Händlern? Ist das gerade ein Zeitgeist? Die schnellste Anfrage jemals war nach 2 Minuten online sein. Also klar, ne, sowas passiert. Wir freuen uns natürlich immer super, wenn eine Brand online geht und am selben Tag kommt sofort was. Also gar nicht, ohne dass sie irgendeine Ad geschaltet haben, nur dass sie schon allein gefunden wurden über die Filterfunktion. Aber genau, wir sind definitiv schon mal schneller als eine Messe, weil die ist 2-mal im Jahr. Ne? Da bist du nicht, meldest dich nicht heute an und bist übermorgen, hast dann schon die erste Anfrage der Kooperation.
Ja, ja. Okay, alles gut, habe ich verstanden. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Thema in eurem Produkt, wie matchmakt ihr beide Seiten zusammen?
Wir haben tatsächlich die, ich sag mal, ausgefallensten Filterkriterien. Natürlich gibt es sowas wie Preis und Farbe und Konsorten, wobei wir gemerkt haben, dass man im B2B ganz anders einkauft als im B2C. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Will ich jetzt die Duftkerzen in beige und blau haben, weil das ist ja ein persönlicher Geschmack, sondern eher, ich suche gerade mal was irgendwie, was ein bisschen nachhaltig ist, weil ich will meinen Shop nachhaltiger gestalten. Das ist irgendwie eine andere Perspektive, an die du rangehst. Das heißt, wir filtern, lassen da einmal ganz viele Filteroptionen zu, aber du kannst eben auch über diese Targeted Advertisements ganz, ganz gezielt Läden inkludieren in deine Zielgruppe, aber auch ausschließen. Du kannst sagen, ich möchte auf keinen Fall einen Laden haben, der, ich sag mal, zum Beispiel Lederprodukte hat. Ich sag mal, du bist eine vegane Brand, dann möchtest du auf keinen Fall in Läden in Lederprodukte. So, das kannst du ausschließen, du kannst andere Kriterien reinnehmen und kannst darüber ganz gezielt anhand von Location, wo ist der Laden, was hat er im Sortiment, was interessiert den Laden selbst, kannst du da quasi ganz gezielt aussteuern.
Wie würde ich jetzt als Laden von dieser Ad mitbekommen? Also du hast jetzt dein veganes Produkt und ich bin Laden, der vegane Produkte verkauft. Mhm. Wie bekomme ich davon mit? Also ich müsste ja auf jeden Fall irgendwie regelmäßig die Plattform nutzen, in der Plattform sein, damit ich die Ad überhaupt sehe? Oder werde ich benachrichtigt? Oder wie läuft das?
Das ist eine dieser Mailings, die ich eben schon mal ganz kurz angerissen habe. Du kriegst einmal die Woche, der geht immer dienstags raus. Das ist quasi nochmal, ich sag mal, das automatisierte Mailing. Da pushen wir einfach diese Ad weiter auf in deinen E-Mail-Account. Das heißt, da siehst du auch, da sehen wir auch dienstags, das ist immer dann die höchste Interaktion, weil die Leute sehen, was cool ist. Loggen sich ein und stöbern dann halt auch noch weiter. Das heißt, das ist die Aktivierung, die passiert. Eine Push-Nachricht gibt es auch, wenn wir sagen, hey, du hast zum Beispiel, du kannst dir zum Beispiel Marken vormerken. Das heißt, du kannst dich auf deine Favoritenliste setzen. Wenn das länger als 2 Monate der Fall ist, dann schicken wir eine Push und sagen, ey, du hast hier noch ein paar Brands auf deiner Lieblingsliste, sozusagen Favoritenliste. Schau doch mal, ob es jetzt für dich passt.
Ich finde es wirklich mega, mega spannend, weil ihr so ganz viele Ansätze irgendwie aus verschiedensten Plattformen und Geschäftsmodellen vereint habt. Was sind für euch so die nächsten großen Herausforderungen, denen ihr bevorsteht?
Also wir hatten gerade, ich sag mal, die sehr große Herausforderung, dass eben 2 Wettbewerber mit jeder Menge Funding von links und rechts in den Markt kamen. Die können natürlich dann viel mehr mit Gutscheinen um sich werfen, dass die Ladenbesitzer da umsonst einkaufen können. Das können wir nun mal einfach nicht. Dass wir mussten einfach gerade so ein bisschen gucken, wo ist unsere Nische und haben uns gerade so in Richtung Qualität und Beratung eben einfach nochmal ein bisschen konkreter aufgestellt. Das war jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten das Thema. Und bei uns steht gerade wieder an, ein bisschen proaktiv zu sein, weil 2 Jahre Corona im Einzelhandel, das führt dazu, dass man eher reaktiv unterwegs ist. Erstmal gucken, Gott, in welchem Land ist gerade ein Lockdown, wie geht's den Einzelhändlern, was kann man gerade für die tun, dass man sie trotzdem aktiv hält. Das heißt, jetzt einfach mal wieder so ein bisschen schauen, wo kann das Produkt hingehen, was ist die langfristige Vision, fehlen da vielleicht noch die ein oder anderen Features im Produkt. Das steht so gerade an.
Okay, ja, wir sind schon ein bisschen am Ende der Zeit, so schnell ging's. Ich glaube, wir könnten da locker noch uns viel, viel länger drüber unterhalten, weil wir gewisse Themen wie Webseite oder auch organisches Marketing eigentlich noch gar nicht so wirklich angerissen haben. Aber vielleicht mal für eine zweite Folge. Wir handhaben das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute dabei warst. Ich fand es, wie gesagt, echt spannend. Würde da gern auch vielleicht nochmal eine zweite Folge mit dir machen. Und ja, sag danke, Katharina. Das letzte Wort gehört dir.
Ja, vielen Dank dir, Valentin. War schön, sich auszutauschen. Und da wir Freitag haben, wünsche ich dir einen guten Start ins Wochenende.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.